Einen schönen guten Morgen, auch von mir. Schön, dass du, dass sie, dass ihr da seid zu unserem Seminar heute Morgen. Und wenn deine Eltern sagen, du spinnst, radikale Liebe kann Geliebte verletzen. Darum geht es heute auch. Es geht nicht nur um Schwierigkeiten, sondern auch um gute Erfahrungen. Aber da dürft ihr euch heute mit uns drauf einlassen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefan Trick. Ich arbeite bei der Liebenzeller Mission im Bereich Kurzzeiteinsätze und mache das heute aber nicht alleine, sondern habe verschiedene Leute da, unter anderem 5 junge Erwachsene, die in den letzten Jahren einen Einsatz gemacht haben in einem Land. Werden sie es nachher noch vorstellen und was davon berichten. Und auch der Jonathan Renz von Coworkers, der das mit mir zusammen macht. Wir arbeiten hier zusammen, verschiedene Missionsorganisationen, auch die Freiwilligen sind aus verschiedenen Organisationen, um einen bunten Blumenstrauß zu sehen, wo kann man denn was machen, was haben denn unterschiedliche Leute erlebt. Es geht heute um Informationen, wenn du konkret überlegst, Aus- und Auslandseinsatz wäre auch mal was für mich. Das ist eine Option, hier richtig zu sein. Das andere aber auch zu sagen, oh, ich will mal hören, was erleben denn junge Leute im Ausland, was ist denn da wichtig, was haben die denn erlebt, was haben die für Erfahrungen mit Gott, mit Jesus gemacht. Auch dann bist du ja richtig für die nächsten 1,5 Stunden. Wenn du überlegst, ins Ausland zu gehen, dann ist ja die Frage, was bewegt dich denn dorthin zu gehen? Warum überlegst du, warum überlegen andere, warum überlegen die, die ihr nachher sehen werdet hier, warum sie ins Ausland gehen? Und eine Option oder die wichtige Option für uns ist, dass wir sagen, das sollen Leute sein, die bereit sind, sich Gott zur Verfügung zu stellen, dort mitzuarbeiten, Menschen und Gott zu dienen und anderen Menschen zu helfen, Gutes tun. Aber da gibt es natürlich auch andere Motivationen, ins Ausland zu gehen. Es gibt noch das Persönliche, die Abenteuerlust, einfach mal weg von zu Hause, mal was Neues sehen, eine Fremdsprache zu erlernen oder auszubauen, Horizont zu erweitern, mal was anderes zu sehen, die Persönlichkeit zu entwickeln, raus von Hotel Mama, haben viele auch als Motivation, einfach mal weg, mal selber was in die Hand zu nehmen oder einfach nur eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft kennenzulernen. Ich weiß nicht, was die Beweggründe von den Leuten sind, die du kennst oder deine eigenen. Ich weiß auch nicht, was deine Motivation ist, aber das sind Punkte, die es gut sind, gut ist zu überlegen. Das Thema des Yumiko ist ja ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse, radikal leben. Wie sieht denn das aus, radikales Leben, radikales Lieben? Ich habe jetzt über die Weihnachtstage auch mit mehreren Leuten gesprochen und wir haben auch darüber diskutiert, ja, was heißt denn das radikal? Wie radikal ist denn radikal genug? Gibt es auch ein zu radikal? Das sind wichtige Fragen und wir sind uns bewusst, dass wir mit dem Wort radikal oder kompromisslos schon eine starke Aussage machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir kompromisslos, nicht überall kompromisslos, es gibt Bereiche im Leben, wo wir Kompromisse brauchen, aber im Bereich, wo es um Jesus geht, dass wir da kompromisslos leben und da glaube ich, dass so ein Einsatz eine gute Erfahrung sein kann. Kompromisslos leben, radikal zu lieben. Ich freue mich, dass der Jonathan Renz da ist und er wird uns da einige Gedanken, einige Impulse sagen, bevor wir dann mit den Leuten ins Gespräch kommen und berichten und hören, was sie in ihrem Einsatz erlebt haben. Jonathan, du hast das Mikro und das Wort.
Vielen Dank, Stefan. Ja, das ist das Gesicht zu Jonathan. Und ich muss ehrlich zugeben, dieses Thema, das wurde gesetzt. Also ich wurde in diesen ganzen Prozess reingenommen zu einem Zeitpunkt, als das Thema schon feststand und die Flyer schon gedruckt waren. Und ich dachte mir, oha, und warum dieses Thema? Das Thema heißt, das habt ihr vielleicht alle gelesen, wenn deine Eltern sagen, du spinnst, radikale Liebe kann Geliebte verletzen. Und dann gibt's in diesem Programmflyer gibt's einen Bibelvers, auf den dieses Thema aufbaut. Und ich habe diesen Bibelvers gelesen und habe auch so ein bisschen den Kontext gelesen und habe mir gedacht, das ist ein interessanter Kontext. Vielleicht mag's euch irgendwie ein Begriff sein. Matthäus 19, Vers 29 ist der Vers, aber so ein paar Verse drumherum. Es ist überschrieben Aufbruch nach Judäa, komischerweise. Also ich habe die neue Genfer Übersetzung genommen. Und Jesus ist da in so einem Frage-Antwort-Spiel drin. Jesus wird von den Pharisäern gefragt, wie es ist mit der Scheidung, ist das möglich? Dann wird er von den Jüngern gefragt, ist es dann überhaupt sinnvoll, als er den Pharisäern geantwortet hat, ist es dann überhaupt sinnvoll zu heiraten? Auch darauf antwortet er. Dann kommt ein junger Mann und will wissen, welche Gebote muss er denn halten? Und Jesus antwortet ihm diese und jene und er sagt, habe ich alle gehalten? Und dann sagt Jesus, verkauf alles, was du hast. Und da wird es problematisch für den jungen Mann. Und dann kommt Petrus, der das alles mitgekriegt hat und sagt, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Und dann antwortet Jesus mit ein paar Versen und inmitten dieser Verse steht der Vers, um den es heute gehen soll. Die paar Verse, die Jesus da antwortet, habe ich hier hingeworfen. Ich lese sie nochmal vor, weil sie vermutlich nicht von überall aus lesbar sind. Petrus hat gefragt, aber Jesus erwidert zu allen Jüngern, ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Das ist der Vers. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Das ist die Antwort von Jesus auf die Frage, was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Ich habe mir das dann überlegt und dachte, okay, ich könnte sagen, an manchen Stellen bin ich Jesus nachgefolgt, könnte ich mich also in diese Situation von Petrus hineinversetzen. Jetzt finde ich aber weder auf einem Thron zu sitzen, noch irgendjemanden zu richten, richtig attraktiv. Und wenn ich diese Verse lese, dann steht da drin, dass alles, was wir aufgeben, wir 100-fach wiedererhalten werden. Naja, was mache ich denn mit 100 Häusern oder 100 Äckern oder gar 100 Vätern? Das brauche ich doch alles gar nicht. Das kann also nicht die Aussage dieses Verses sein. Es kann ja nicht um ein zahlenmäßiges Aufwerten gehen, ein ich hinterlasse das und kriege das Gleiche, aber noch viel mehr dazu. Ich glaube auch nicht, dass Nachfolge das Prinzip hat, ich gebe was auf und erwarte, dass ich genau das und noch viel mehr bekomme. Noch viel mehr, ja, aber genau das vielleicht auch nicht. Ah ja, da habe ich den nochmal hervorgehoben. Was ist denn jetzt der springende Punkt, der Knackpunkt oder der Dreh- und Angelpunkt dieser Sache? Was ist es? Warum antwortet Jesus so? Und wie antwortet er eigentlich? Er sagt, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder und so weiter zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Er fängt an und stellt erstmal klar, was ist eigentlich dieser Status quo? Was ist dieses, worauf ich antworte? Er sagt, wenn ihr um meines Namens willen etwas zurücklasst. Er sagt also, und das ist für uns wichtig, es geht um den Willen von ihm. Wenn wir etwas zurücklassen, weil wir denken, dass das vielleicht fromm ist oder gut ist, dann ist es vielleicht gar nicht der Wille von Jesus, vielleicht gar nicht der Wille von Gott. Wenn du hier sitzt und dir überlegst, wie geht's weiter in meinem Leben? In einem Kurzeinsatz. Oder vielleicht bist du an einem ganz anderen Punkt. Vielleicht sitzt du auch als Elternteil hier und überlegst dir, bin ich so jemand, der sagt, du spinnst? Es geht immer um die Frage, was will Gott von mir? Was will Gott mit meinem Leben? Was hat er denn vor? Und wenn es um diesen Willen Gottes geht, dann ist die einzige Möglichkeit, ihn darum zu fragen, ihn darum zu bitten, dass er seinen Willen klar macht. Also zu sagen, Herr, wenn ich um deines Namens willen etwas zurücklassen muss, soll, dann muss ich erst mal wissen, was dein Wille ist. Und dann muss ich auch wissen, was ich wegen deinem Willen zurücklassen soll. Dann bitte ich dich, dass du mir deinen Willen klar machst und dass du mir dann auch die Kraft gibst, das zurückzulassen. Kompromisslos leben. Stefan hat es schon gesagt, an manchen Stellen kommen wir ohne Kompromisse nicht zurecht. Aber an den Stellen, wo wir merken, es gibt die eine Sicht der Dinge und es gibt die andere Sicht und ich weiß ganz genau, ich kann mich für A oder B entscheiden. Ich weiß, Gott fordert mich heraus, diesen Weg zu gehen, aber alle um mich herum sagen, mach das nicht, gib nicht deine Karriere auf, verschenk nicht diese Zeit, die ist wertvoll. Aber ich weiß, Gott will was anderes von mir. Da geht's drum, kompromisslos zu sein, radikal, eindeutig. Aber dazu müsste ich wissen, was der Wille Gottes ist. Und den kann ich euch nicht sagen, den kann der Stefan euch nicht sagen und den kann euch auch da unten niemand sagen. Den kann Gott euch sagen, wenn er jemand anderen dazu benutzt, wunderbar. Aber wir müssen ihn darum bitten, dass er uns seinen Willen für unser Leben klar macht und dass er uns auch zeigt, wo es hingehen soll. Petrus ist mit der Frage eingestiegen, was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortet und sagt, ihr werdet was dafür bekommen und ihr werdet viel dafür bekommen. Ihr seid versorgt. Das haben die Jünger immer wieder erlebt. Ich meine, Petrus bezieht sich auf diese Situation und sagt, also nicht direkt, aber es war die Situation, Jesus hat gesagt, folge du mir nach. Und Petrus hat alles stehen und liegen gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Und sie werden versorgt. Auch wir werden versorgt sein, wenn wir den Willen Gottes tun. Und da müssen wir uns vielleicht über manche Dinge keine Gedanken mehr machen, die uns vorher Sorgen gemacht haben. Nach dem Vers 29 geht's nochmal um die Ersten und die Letzten. Und auch das zeigt einen Punkt, den ich gerne hier erwähnen würde. Gottes Prinzipien sind nicht unsere Prinzipien. Wenn wir sagen würden, wenn du eine gute Ausbildung machst, wenn du ein Studium absolvierst und da gute Noten hast, dann kriegst du später einen guten Arbeitsplatz. Und wenn der Arbeitsplatz, wenn du den lange genug gemacht hast, dann wirst du befördert, wanderst du die Karriereleiter hoch und irgendwann kannst du dich dann entspannt zur Ruhe setzen, weil du viel gearbeitet hast in deinem Leben. Das ist ein menschlicher Maßstab, ein menschliches Prinzip. Gottes Prinzipien, die sind anders. Er sagt, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Er dreht dieses Konzept auf den Kopf und sagt, hier ist es anders. Und auch damit dürfen wir rechnen und auch das dürfen wir ihm immer wieder vorhalten und sagen, Herr, versorge du mich und sei du der, der mir den Platz zuweist. Der springende Punkt, die Frage, was darf dich hindern, deinen Weg mit Gott, mit Jesus kompromisslos zu gehen? Die Frage oder diese Aussage, die über diesem Seminar steht, was, wenn deine Eltern sagen, du spinnst? Manche von euch würden sagen, sagen sie halt, das sagen sie sowieso dauernd. Andere sagen, wenn meine Eltern schon so eine Aussage tätigen, dann muss ich ihnen zuhören. Aber immer ist die Frage, wer darf in dein Leben reinreden? Wer darf dir so eine Frage oder so eine Aussage an den Kopf werfen? Wer darf sowas über deinem Leben sagen? Und wenn deine Eltern sagen, du spinnst, jetzt kann man es leider nicht richtig erkennen, ich habe da noch Freunde, Mitschüler, man kann es auch durch irgendwas anderes ersetzen. Was, wenn deine Familie sagt, du spinnst? Was, wenn deine Ehefrau sagt, du spinnst? Wir haben alle soziale Kontexte, in denen wir drinstecken. Und wir müssen uns alle fragen, wer darf in mein Leben reinreden? Und wie der Untertitel schon sagt, radikale Liebe kann Geliebte verletzen. Es geht hier nicht darum, dass irgendein Lehrer, der mir sowieso egal ist, in mein Leben reinredet. Es sind Leute, die mir wichtig sind, Leute, die ich liebe. Die Frage ist, bei der Nachfolge, beim kompromisslos Leben, auch bei dieser Frage, wen liebe ich mehr? Wem gehorche ich mehr? Ist es Jesus? Wenn Jesus sagt, das ist dein Weg, wie antworte ich dann auf diese Aussage, du spinnst? Traue ich mich zu sagen, ja, mag sein, nach deinem Maßstab, aber ich glaube, dass ich diesen Weg gehen muss. Und hier geht es nicht nur um diese Phase, soll ich einen Auslandseinsatz machen. Hier geht es vielleicht auch um Lebensberufung. Alle, die hier sitzen, können sich diese Frage stellen, was, wenn irgendjemand in meinem Umfeld sagt, du spinnst, diesen Weg zu gehen. Wer darf in dein Leben reinreden? Wem folgst du nach? Und wen liebst du mehr? Ich wünsche uns allen an den Stellen ein offenes Ohr, zu hören, was Gottes Wille ist und eine Kühnheit, dann auch diesen Willen zu tun, diesen Weg zu gehen, auch wenn er über manche Hürde geht, auch wenn manche Leute sagen, du spinnst. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Begebenheit, für diese Stelle in der Bibel, wo wir sehen dürfen, wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist, wie du auch auf verschiedene Fragen eingegangen bist und dir Zeit genommen hast. Danke, dass du Antworten hast. Danke, dass du einen Willen hast. Und danke, dass dieser Wille, dass dieser Plan in unserem Leben, dein Plan, das Beste ist, was uns passieren kann. Herr, öffne uns die Augen, dass wir das erkennen dürfen und dass wir das lernen dürfen, dass deine Wege gute Wege sind, auch wenn sie steinig sind, aber dass du einen sehr guten Plan hast und dass wir auch erleben dürfen, wie du uns führst, wie du uns leitest, wie du uns deinen Willen klar machst. Herr, wir bitten dich darum, mach uns deinen Willen klar, jeden Tag aufs Neue, immer wieder. Und zeig uns, wo du mit unserem Leben hin willst. Danke, dass wir hier so zusammen sein dürfen und auch erleben und sehen dürfen, wie du Wege gegangen bist mit jungen Menschen. Und dass wir hier auf der Jumiko das auch feiern dürfen, dass du handelst, dass du einen Willen hast, dass du einen guten Plan hast in unserem Leben. Und dass wir als große Gemeinde Gottes als deine Gemeinde hier zusammenkommen dürfen und dich loben dürfen. Amen.
Vielen Dank, Jonathan. Wir sehen dich nachher nochmal in einer anderen Rolle, aber für den Impuls vielen Dank. So, jetzt starten wir mit den ersten zwei Kurzzeitern, die aus dem also im Einsatz berichten wollen. Und dazu bitte ich den Lukas und die Julie mal nach vorne. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich glaube, geht ihr rüber und dann könnt ihr von da reden. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich frage Fragen und ihr antwortet. Von da will ich gar nicht viel erzählen von euch. Den Namen habe ich schon gesagt. Lukas, vielleicht beginnen wir mit dir. Du hast einen Einsatz gemacht, erzähl uns doch mal, wo du warst, mit welcher Organisation du dort warst und was dort so deine groben Aufgaben waren.
Ja, hallo, ich bin der Lukas, genau, ich war in Brasilien mit der DIPM, mit der Deutschen Indianer Pioniermission. Genauer gesagt war ich in Porto Velho und es ist eine Missionsstation, wo Indianer kommen aus den Stämmen und dort in Porto Velho eben die Bibelschule machen können. Und die ist ziemlich groß und ich war dann dort für 3 Monate und habe so eigentlich Hausmeisterarbeiten gemacht. Das heißt, ich habe Rasen gemäht und Autos rumgeschraubt und die Kinder zur Schule gefahren und so. Eigentlich alles Mögliche gemacht, was eben so anstand, genau. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber auf dem Bild wäre dann meine Hütte zu erkennen, wo ich für diese 3 Monate gelebt habe, mit den Indianern zusammen in so einem Ja, genau, in so einem Gebiet eben.
Genau. Jetzt hast du gesagt, vor allem praktisch mitgearbeitet in verschiedenen Bereichen. Was waren denn Bereiche, die du gerne gemacht hast oder vielleicht auch nicht so gerne oder Bereiche, die du schon kanntest oder ganz neue Bereiche, wo du gesagt hast, oh, damit hatte ich noch nie was zu tun vorher in Deutschland?
Ja, also es war echt richtig viel praktisch und ich konnte auch richtig viel lernen. Jetzt so, also ich habe eigentlich im Endeffekt dann auch alles gern gemacht, weil ich mir gesagt habe, es hilft auch mir, das zu machen, wenn ich das lernen darf. Aber so viel Erfahrung gesammelt habe ich davor noch nicht. Also ich habe mal ein bisschen gejobbt gehabt hier in Deutschland auf dem Bau, aber das war mehr Abreißen als Aufbauen, also alles nicht ganz so hilfreich. Genau, aber ich habe eigentlich alles gern gemacht. Ja, auch wenn es anstrengend war, es hat mir gut getan, ja.
Ist dir was aufgefallen an der Art der Arbeit oder an der Arbeitsweise oder an Menschen, wo du gesagt hast, das ist dort ganz anders, wie ich es in Deutschland kannte, wie wir es hier gewohnt sind, wie Leute was angehen oder wie sie was machen oder wie sie sich verhalten?
Ja, das stimmt, das ist interessant. Also ich habe gemerkt, dass wir hier in Deutschland schon sehr gestresst sind und das auch alles irgendwie gut und genau machen wollen, die ganzen Arbeiten und sowas. Und ich habe gesehen, die Indianer dort machen es erstmal ein bisschen anders, also die sind da ein bisschen gechillter und ein bisschen ruhiger bei dem, was sie machen. Aber das fand ich auch gut, dann eine Mischung zu finden zwischen, klar, man soll die Dinge gut erledigen, richtig erledigen und dennoch sich auch einfach Zeit für die Dinge lassen und ja, einfach eine Ruhe haben und ein Wissen haben, hey, es ist nicht ganz so dringend, weil uns geht es eigentlich schon auch gut genug, also sich da nicht hetzen zu lassen und da stressen zu lassen, genau, das war schön zu erleben.
Kannst du an einer Person oder einer Personengruppe festmachen, was dich irgendwie herausgefordert oder begeistert hat, dass du sagst, wie er oder wie diese Gruppe gelebt hat, hat mich begeistert, weil ich das nicht kannte oder weil ich das als Vorbild nehmen will, diese kompromisslose Art oder etwas anderes?
Ja, also es gab tatsächlich auch einen Indianer dort, der war auch ein Lehrer und der war schon eine beeindruckende Persönlichkeit, einfach weil die halt echt so wenig Wissen haben, wie im Vergleich zu uns jetzt. Ich meine, wir gehen in die Schule und lernen da so viel und bei denen ist halt gar nicht so. Aber der hat trotzdem so eine Ruhe und Weisheit ausgestrahlt, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ein Missionar, der hat auch die Art und Weise, wie er gearbeitet hat und auch was für ein Anliegen es ihm war, mir oder den anderen Kurzzeitlern und den Indianern diese ganzen Dinge, die er weiß, beizubringen, das hat mich auch beeindruckt und auch angespornt, dem schon nachzugehen und auch so in die Richtung zu gehen. Eben was, wenn ich Leuten Dinge beibringe, dann das auch so zu machen, ja, so Zeit für die Leute zu nehmen, genau.
Julie, dann gehen wir mal zu dir. Wo warst du, was hast du dort gemacht, mit wem, was waren deine Aufgaben dort?
Also ich war in Kenia mit Diguna, das ist die gute Nachricht für Afrika und da habe ich, also das ist so ein bisschen die Umgebung, wie es da aussieht, das war also Gebirge kann man schon nennen, also viele Berge und ja, genau, das Land war auch sehr fruchtbar, also es ist viel gewachsen. Und ich habe da halt einfach auf der Station mitgeholfen. Also das ist eine riesengroße Station mit einer Schule, mit dem Kinderheim. Und ja, ich habe einfach beim Stationsleben so ein bisschen geholfen, in der Küche mitgekocht und gewaschen. Und ich war dann noch einmal in der Woche mit in der Schule, in der kenianischen. Also das kann man hier sehen, die Kinder. Und habe da so biblischen Unterricht mit denen gemacht. Ich habe mit denen gespielt und denen von Jesus erzählt. Und ja, genau, das war auch nochmal so ein Einsatz einfach, den wir über ein Wochenende gemacht haben. Da sind wir in den Busch gefahren und waren da in der Schule und haben einfach das ganze Programm gestaltet für die Kinder. Und ja, genau, also das waren meine Aufgaben, so Küche und noch halt so ein bisschen Rallye-Unterricht, genau.
Verschiedene Aufgaben gemacht. Welche dieser Aufgaben haben dich denn herausgefordert oder begeistert? Weil du gesagt hast, das war für mich neu, das fiel mir schwer aus diesem und jenem Grund oder es hat mir Freude gemacht, weil, lass uns da noch ein bisschen einen Eindruck kriegen von dem, was du gemacht hast.
Was mir schwer gefallen ist am Anfang in der Küche, weil alle haben Suaheli gesprochen und ich konnte die Sprache halt nicht. Aber das hat sich dann mit der Zeit dann auch echt verbessert, weil ich das gelernt habe. Das war am Anfang herausfordernd, aber am Ende hat mir die Arbeit richtig Spaß gemacht und das war echt ein Segen. Und auch in der Schule, dass ich da auf Englisch unterrichten musste, war auch herausfordernd, aber auch echt richtig gut im Endeffekt. Genau.
Auch nicht die Frage, gab es eine Person oder eine Personengruppe, die dich besonders herausgefordert hat oder begeistert hat, weil sie geistlich oder von ihrem Einsatz irgendwie besonders gelebt haben? Und wenn ja, wer und warum?
Ja, da gab es jemanden, also der war auch ein Arbeiter von der Station, der kam, also der wohnt außerhalb und mit dem kam ich voll oft so ins Gespräch, wenn wir so Chai-Pause hatten, da haben wir einfach Tee getrunken und da hat er uns eingeladen in seine Kirche und das war echt ein richtig gutes Erlebnis, weil der hat mir einfach nochmal gezeigt, der hatte einfach nichts und hat trotzdem so einen starken Glauben. Und das hat mich einfach total begeistert, das zu sehen. Also, genau.
Jetzt warst du bist jetzt zurückgekommen, letzten Sommer oder vor anderthalb Jahren schon?
Letzten Sommer,
genau. Nochmal zurückgespult vor dem Einsatz, wie war denn das? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, einen Einsatz zu machen? Wie bist du auf die Guna gekommen? Kanntest du die schon vorher? Und was hat dich überhaupt dazu bewegt? Was hat dich motiviert, herausgefordert, diesen Einsatz zu machen? Und wie waren da vielleicht Schritte, bis es dann soweit war, dass es klar war?
Also ich kannte die Guna tatsächlich schon vorher, weil viele, die ich kenne, waren auch mit die Guna in Afrika. Und das war halt so, ich war mir schon immer sicher, dass ich auf jeden Fall gerne sowas machen will, nur nicht genau wohin. Und dann war ich auch 2017 hier auf der Yumiko und war auch bei verschiedenen Ständen. Und dann war halt auch die Guna da und dann kam ich auch mit denen ins Gespräch. Und dann haben die einfach gesagt, ja, komm doch mal zum Infoseminar, das ist ein Wochenende. Und dann bin ich da hingegangen und war danach echt begeistert und da habe ich halt auch echt viel Input bekommen und dachte mir so, ich glaube, ich habe das gefunden, was ich machen will, genau.
Und sag mal noch so innerlich, persönlich, du hast überlegt, so was will ich machen und dann war es irgendwie klar, nur noch mit wem und dann war die Guna gepasst oder gab es da noch irgendwie mal Unsicherheiten, oh, war das doch richtig, hätte ich vielleicht doch nicht sollen, bevor du gegangen bist?
Ja, was ein bisschen herausfordernd für mich war, ich darf halt nicht alles essen und da hatte ich schon viele Ängste, ob das überhaupt klappen kann. Und da hatte ich dann halt auch mehrere Gespräche geführt, weil die auch sich erst ziemlich unsicher waren, ob ich das überhaupt machen kann, weil ich darf kein Weizenmehl essen. Und dann habe ich aber einfach gedacht, ich traue mich jetzt einfach trotzdem. Und ich hatte erst festgelegt, dass ich nur 2 Monate gehe. Also ganz kurzen Einsatz. Und ja, im Endeffekt hat dann alles richtig gut geklappt. Und genau, ja.
Hat sich gut entwickelt und gut geworden. Lukas, für dich auch nochmal die Frage, wie war das bei dir im Vorfeld? Wie kamst du auf die Idee? War das schon klar? Wie hat sich das so Schritte ergeben, dass du dann gesagt hast, jawohl, ich gehe los nach Brasilien?
Also bei mir war es so, ich habe 2015 schon mein Abitur gemacht gehabt. Dann hatte ich auch gearbeitet in der Zeit, dann war ich schon reisen und dann war ich wieder arbeiten. Dann habe ich ein FSJ gemacht gehabt und danach wollte ich eigentlich studieren, habe mich beworben gehabt auf alles und so. Und dann habe ich überall Absagen bekommen und dann war eben der Punkt, okay, wie geht's weiter? Das war dann Mitte 2017 und da habe ich dann angefangen für ein duales Studium mich zu bewerben, bin dann auch reingekommen, aber dann gewusst, okay, ich werde noch ein Jahr Zeit haben und was mache ich in dem einen Jahr? Habe ich mir gedacht, okay, ich würde schon gerne irgendwas was Sinnvolles machen, was Zielvolles und deshalb ist Reisen für mich dann auch weggefallen, weil ich habe das schon mal gemacht und ich fand das nicht so zielführend. Ich wusste, okay, ich möchte mich irgendwie gebrauchen lassen, am besten irgendwas für Gott tun oder mit Gott tun in der Zeit. Und so kam ich dann auch auf so Kurzmissionseinsätze, gerade von der DPM oder auch so Flyer habe ich dann gehabt und ein bisschen gesucht. Und die DPM ist eben bei mir 2 Orte weiter und meine Eltern kannten die, also über Kontakte bin ich ein bisschen reingekommen. Genau, und ja, dann war das eigentlich so dann für, also relativ spontan dann noch, also 3 Monate vorher angefangen zu bewerben und alles. Hat dann sehr gut funktioniert alles.
Okay, gut gelaufen. Super, vielen Dank euch für euer Einblick geben in euren Einsatz. Wir sehen euch nachher nochmal, aber danke mal für die erste Runde. Danke Lukas, danke Juli. Ja, die Frage der ersten Schritte, der Motivation, wie komme ich denn dazu, so einen Einsatz zu machen, ist sehr unterschiedlich. Lukas hat gesagt, sehr kurzfristig, 3 Monate ist eher knapp. In manchen Ländern ist es schon die Zeit, die man braucht, um ein Visum zu kriegen. Bei anderen Ländern funktioniert es. Wie kommt es denn dazu? Und ich finde es schön, dass ihr gesagt habt, ja, sowas will ich machen. Julie, bei dir, ja, sowas will ich machen. Ich kenne andere, die haben sowas Ähnliches gemacht. Ich mache es auch. Lukas, der gesagt hat, jetzt habe ich ein Jahr Zeit. Wie kann ich das sinnvoll zielführend einsetzen? Und dann zu sagen, ja, so ein Auslandseinsatz, der scheint mir ein passender Einsatz zu sein, um Menschen zu helfen, um persönlich auch noch zu reifen und weiterzukommen. Wir machen weiter mit den nächsten 2. Die ich nach vorne bitte, das ist die Noah Bader und die Jasmin Rahner. Der Noah, Entschuldigung. Genau. Der Noah und die Jasmin, kommt mal bitte nach vorne. Ihr habt uns auch ein paar Infos mitgebracht. Sorry, ich habe nur einen Stuhl für euch übrig. Dann kriegen wir es irgendwie hin. Noah, erzähl du uns ein bisschen, wo warst du, mit wem und was waren dort so deine Aufgaben im Einsatz?
Servus, ich bin der Noah. Ich war in Namibia, bin im Juni wiedergekommen und habe da in einer Schule gearbeitet. Die war mitten in einem ja, in einer Blechhüttenstadt. Und dort kamen die Kinder von ganz Namibia zu uns, die sonst nicht mehr schulbar waren. Also wirklich von einem 6-Jährigen bis hin zu einer 19-Jährigen, die bei mir in der Klasse war. Und dann haben wir ja auch ganz normal Hausarbeit gemacht. Also wir mussten gucken, dass wenn der Regen kam, dass der ganze Schlamm wegkommt. Und dann haben wir auch Mauern zum Beispiel gebaut vor dem Gebäude. Und was ganz arg wichtig war, denen auch zu zeigen, dass es Liebe gibt und die Liebe Gottes denen auch weiterzugeben. Genau.
Du warst Hausmeister oder Betreuer oder wie? Was waren deine Aufgabe, deine Hauptaufgabe, deine Aufgaben?
Also die Hauptaufgabe war eigentlich, dass ich Lehrer war, aber im Endeffekt war ich Hausmeister und Lehrer. Also wir haben morgens von 8 Uhr bis um 12 Uhr habe ich da unterrichtet und danach ging es los, dass ich anpacken musste und habe halt auch gekocht, weil wir noch so ein Programm hatten, wo die Kinder von den umliegenden Schulen zu uns kommen durften. Da waren dann 400 Kinder da. Genau.
Und unterrichten, wie stelle ich mir das vor? Du unterrichtest vormittags ein paar Stunden Kinder, verschiedenes Alter, verschiedener Anspruch. Du in Englisch vermutlich, oder wie das lief, wie stelle ich mir das vor, wie hat so eine Stunde oder wie hat so ein Vormittag ausgesehen?
Also gerade am Anfang war es ziemlich schwierig, weil die Kids, die haben 20 verschiedene Sprachen gesprochen, das ist jetzt nicht so wie Schwäbisch und Hochdeutsch, sondern wirklich komplett verschieden, obwohl es ja auch fast schon komplett verschieden ist. Aber ja, da musste ich wirklich mit Bildern arbeiten und denen dann so Englisch beibringen und am Ende wussten sie dann schon, was ein Hund ist und was Katzen sind. Und so. Ja.
Du hast mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt. Sind dir besondere Leute ans Herz gewachsen, mehr als andere? Und wenn ja, warum? Von den Schülern oder auch vielleicht von den Mitarbeitern? Gab es da Leute, wo du sagst, oh, die haben mich besonders beeindruckt, weil, wie war das, sagen wir mal, ein, zwei Personen, die dich da beeindruckt haben?
Also ich denke, das waren auf jeden Fall die Kinder, die mich da beeindruckt haben, weil die da teilweise 3 Stunden einen Schulweg hatten, wo sie morgens um 6 Uhr aufstehen mussten, beziehungsweise um 5 Uhr. Und das war echt sehr beeindruckend. Da findet man hier in Deutschland zum Beispiel wenig Kinder, die das machen würden. Und sonst fand ich auch die Köchin sehr, sehr interessant, die jeden Tag da stand und gekocht hat, mich überhaupt nicht verstanden hat, aber mich geliebt hat ohne Hände. Das war schon echt sehr schön zu sehen.
Die Herausforderung nehme ich an mit den Kindern, unterschiedliches Alter, sprachliche Schwierigkeiten. Gab es kulturell was dich herausgefordert hat, wo du sagst, das haben die jetzt nicht in ihrer Unterschiedlichkeit, sondern für mich im Verhältnis zu Namibia hat mich besonders herausgefordert vom Verhalten der Leute oder von besonderen Angewohnheiten?
Ja, man hört es schon öfters als Vorurteile, dass die etwas langsamer drauf sind, aber es stimmt leider auch echt. Also man hat einen Termin ausgemacht, okay, heute um 10 Uhr kommst du vorbei und wir machen was zusammen und dann kam es um 13 Uhr. Das war am Anfang echt etwas schwer, aber dann habe ich einfach das Ganze vorgetimt und dann kam es auch pünktlich zum Unterricht zum Beispiel.
Du hast deine deutsche Kultur über ihre gestellt und angepasst, sodass es gepasst hat. Teilweise, genau. Okay, ja, das ist spannend mit unterschiedlichen Kulturen. Jasmin, du warst auch im Einsatz. Wo warst du? Erzähl uns ein bisschen, wo du warst und was du dort gemacht hast.
Genau, ich war in Spanien 2016, 2017. Ich war dort 10 Monate lang in einer Gemeinde, habe dort mitgearbeitet, bei allem, was so anstand, war ein bisschen Mädchen für alles. Mal die Gemeinde geputzt, mal im Musikteam mitgeholfen, in der Jugendarbeit, in der Kinderstunden habe ich gemacht. Eine Mädelsjungsche haben wir zusammen aufgebaut mit einer anderen Kurzzeiterin, die sozusagen mit mir zusammen da war, die Lisa, die ist jetzt auch hier. Genau, sonst habe ich auch die Missionare unterstützt von der Liebenzeller Mission, die dort vor Ort waren, habe den Kindern Unterricht gegeben, habe bei denen im Haushalt geholfen, also wirklich ganz, ganz viel Verschiedenes. Man sieht die Bilder, ist leider nicht so gut. Ich habe einfach ein paar Bilder mitgebracht, da sieht man mich zum Beispiel auf einem Gemeindeausflug, einfach, was ein großer Aufgabenteil war, auch Beziehungen aufzubauen zu den Leuten dort, zu den Jugendlichen, zu den verschiedenen Menschen und ihnen dadurch einfach ein Zeugnis zu sein. Hier sieht man mich mit den Kindern aus der Gemeinde bei unserer Mädelsjungschaft, die wir aufgebaut haben. Genau.
Wie war das, zu zweit einen Einsatz zu machen? Wie war das, zusammen zu leben, zu arbeiten? Was war da schön, was war herausfordernd?
Also ich muss sagen, ich habe mich mit meiner mit der Lisa, mit der anderen Kurzzeitlerin richtig, richtig gut verstanden. Was vielleicht herausfordernd war, wir waren so ein bisschen wie Zwillingsschwestern, immer und überall haben wir das Gleiche gemacht, immer und überall waren wir zu zweit und es hieß immer die beiden Mädels, die beiden Mädels, die beiden Mädels und immer hat man uns miteinander identifiziert und dann immer als eigene Person dazustehen, das gab es eigentlich nicht so und das war ein bisschen herausfordernd am Anfang. Aber wir haben uns ziemlich gut ergänzt eigentlich und das war, mir hat das richtig gut gefallen, weil ich glaube, alleine wäre ich nicht so gerne weg gewesen.
Jetzt haben wir Afrika, Südamerika gehört, da ist ja Spanien fast schon um die Ecke. Wie war das? War das dann fast wie zu Hause, nur andere Sprache? Oder was war da kulturell? Gab es da auch Herausforderungen für dich?
Ja, das habe ich ganz oft gehört, immer so, ach, du warst ja in Spanien, das ist ja fast schon langweilig, so nach dem Motto. Fand ich gar nicht. Ich fand, Spanien war ganz anders als Deutschland. Wenn man so oberflächlich drüber schaut, denkt man sich, ja, Europa, die Menschen haben jetzt keine andere Hautfarbe oder so, die sehen uns gar nicht so unähnlich. Aber wenn man dann dort längere Zeit in dem Land verbringt, merkt man, okay, die ticken komplett anders. Man kann einfach unsere Denkweise nicht so übertragen oder man wird schief angeschaut, wenn man manche Sachen so macht, wie man sie hier in Deutschland machen würde. Das sind ganz banale Beispiele, zum Beispiel, dass man seinen Saft nicht mit Wasser trinkt. Das sind aber auch andere Sachen wie Pünktlichkeit. Das ist vielleicht nicht ganz so krass wie in Afrika, aber auch so ein bisschen verplant sind die Leute dort manchmal schon.
Was hat dich besonders beeindruckt in Spanien, bei den Spaniern, die du getroffen hast, so kulturell oder bei einzelnen Personen?
Also eine Person, die mir ein sehr großes Vorbild war der Pastor dort in der Gemeinde, der war selber auch Spanier. Und einfach seine Hingabe an Gott zu beobachten und wie er mit den verschiedenen Menschen in der Gemeinde umgegangen ist, die aus verschiedenen Ländern, aus ganz verschiedenen Lebenssituationen heraus in die Gemeinde kamen, das hat mich wirklich sehr beeinflusst oder sehr geprägt, auch irgendwie positiv auf jeden Fall.
Jetzt war Einsatz 11 Monate. Du bist auch hingegangen mit einer christlichen Motivation, den Menschen zu helfen, auch in der Gemeinde mitzuarbeiten. Wie hat denn dieser Einsatz auf deinen Glauben gewirkt? Was hat dich da herausgefordert, weitergebracht, ins Fragen gebracht? Was hat es in dir verändert, weitergebracht in dieser Zeit in Spanien?
Also am Anfang, als ich ankam, war mein größter Kulturschock in Spanien gar nicht die Kultur oder das Essen oder wie auch immer, sondern eher die Gemeinde, weil die Gemeinde ganz anders war als meine Heimatgemeinde hier in Deutschland. Ging eher so ein bisschen in eine charismatische Richtung, hatten ganz andere Gottesdienstabläufe, ganz andere Formen des Glaubens, sag ich mal. Und das war am Anfang ziemlich herausfordernd für mich. Manchmal war ich auch überfordert, muss ich sagen. Aber im Endeffekt kann ich sagen, dass ich da super, super viel gelernt habe und einfach gemerkt habe, hey, die ganze Welt besteht nicht nur aus Deutschland und nicht nur aus meiner Gemeinderichtung. Gott ist viel, viel größer und viel kreativer, als ich dachte.
Hast du persönlich jetzt Jesus irgendwie, kann man sagen, neu kennengelernt oder anders nochmal? Also Gemeinde hast du jetzt gesagt, aber du persönlich so in einem anderen Land vielleicht auch Bibel zu lesen, war das anders oder war das einfach wie Deutschland? Gab es da noch was?
Konkret beim Bibellesen war das ganz interessant, weil das war für mich immer früher so ein bisschen, ach, ich habe heute noch nicht in der Bibel gelesen, ich muss mich jetzt unbedingt hinsetzen und Bibel lesen. In dem Jahr habe ich gelernt auch, das viel mehr als etwas Positives für mich zu sehen, also dass es mir fehlt, wenn ich das nicht habe, dass die Zeit mir neue Kraft gibt und mich näher zu Gott bringt und ich dadurch viel mehr Energie habe für andere Dinge. Meine Beziehung zu Jesus, würde ich sagen, ist viel persönlicher dadurch geworden und einfach viel weniger ein Zwang, sondern mehr eine Freundschaft.
Das ist schön. Noah, wie war das bei dir so mit den Herausforderungen dort, mit dem Beeindruck, was hat dich was beeindruckt an der Kultur, an den Menschen, an einer oder an mehreren Personen, wo du sagst, war das, fand ich einfach cool, dass die dort anders leben. Du hast jetzt eher das Beispiel Unpünktlichkeit, ist eher aus unserer Sicht ein Nachteil. Gab es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das sind die viel stärker wie ich es kenne?
Also das war einfach das Vertrauen an Gott. Also in Namibia sind 80% sind da Christen. Und das ist so krass, also gerade bei den Kids und die Eltern, also bei uns ist es ja so, wenn uns kalt ist, wir gehen an den Schrank, holen uns eine Jacke. So, die haben aber keine Jacke, was machen die? Die gehen raus und beten miteinander. Und beten so lange, bis wirklich jemand vorbeikommt und wirklich ihnen eine Jacke vorbeibringt. Das war so krass zu sehen, einfach dieses Vertrauen, was sie in Gott haben. Und wie Gott auch einfach auch wirkt. Also ich persönlich habe früher echt nicht so viel gebetet, weil ich gedacht habe, okay, ja, kriege ich wahrscheinlich trotzdem, dann spare ich ein bisschen und dann kann ich mir die neuesten Schuhe kaufen oder so. Aber die müssen beten, um wirklich das zu bekommen, was sie wirklich zum Leben brauchen. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
Anna, für dich die Frage, die vielleicht damit zusammenhängt, wie hat sich dein Glaube verändert, geweitet, erweitert oder wie war das für dich mit deinem deutschen Gemeinde-Glaubenskontext in Namibia zu sein? Was hat dich da herausgefordert, erweitert oder wo hast du neu Jesus kennengelernt?
Also dazu muss man wissen, dass ich vor Namibia so ein Schluri war. Also ich bin nicht wirklich in die Gemeinde gegangen. Bibel lesen eigentlich auch nicht, vielleicht einmal im Jahr. Und dann bin ich nach Namibia gekommen und ja, in der Gemeinde, das war eine ganz andere Gemeinde, also es war wirklich afrikanisch mit viel Singen und da war auch der Stellenwert auch ein ganz anderer, dass man wirklich zusammen Bibel gelesen hat. Und ich habe es geschafft, einfach in dem Jahr die Bibel durchzulesen, was ich noch nie geschafft habe. Und auch das Gebet ist für mich ganz anders geworden, weil ich gemerkt habe, wow, ich muss Gott mehr vertrauen. Und wenn ich in der Bibel lese, dann lerne ich Gott auch viel besser kennen. Und ja.
Okay, cool. Schön, dass du dich da, dass sich die Situation herausgefordert hat oder die Menschen um dich herum und da einen neuen Wert gekriegt hast. Noah, Jasmin, vielen Dank für euer Berichten. Auch euch sehen wir nachher nochmal, aber vielen Dank schon mal für den ersten Teil. Ich habe euch noch eine fünfte angekündigt, die kommt auch noch, aber davor nochmal den Jonathan, dem gebe ich nochmal ein paar Minuten das Mikrofon. Der möchte euch nochmal ein paar Infos weitergeben. Ja, was heißt denn das, einen Einsatz zu machen? Was ist denn da sinnvoll, vorher zu überlegen, zu wissen, mir Gedanken darüber zu machen? Vielen Dank, dass du da uns noch ein paar Gedanken... Du hast recht, ja. Ja, wir haben gar noch spontan was getauscht. Ich ziehe das noch vor. Die Frage, bevor die konkreten Schritte kommen, was muss ich denn tun? Noch die Frage, ja, was ist denn gut als Voraussetzung? Einfach auch persönlich. Wenn du dir überlegst, ist es was für mich oder sollte das was für mich sein, dann ist sicher was wichtig ist, wenn du mit Gott drüber redest. Wer soll dir sonst zeigen, außer ihm, zu sagen, ja, ich habe diese Gedanken, mit Gott ins Gespräch zu kommen, zu beten und die Überlegungen, die du hast, mit ihm zu teilen. Als zweites dann, wir haben hier gehört von den 2 Grad, dass das Wort Gottes ihnen neu wichtig geworden ist. Die Frage auch, was liest du in der Bibel, was ist denn da wichtig? Eine radikale Nachfolge, kompromisslos zu leben. Was heißt es für dich? Ist es für mich dran vielleicht, das auch in einem Kurzzeiteinsatz mal zu probieren? Das ist nicht der Rest des Lebens, aber das mal versuchsweise zu machen, in Gottes Wort zu leben, zu investieren, da zu lesen. Und dann aber auch die Frage, was sind denn meine äußeren Umstände? Wo komme ich denn gerade her, dass das vielleicht passen könnte oder auch nicht? Es gibt typische Zeitpunkte, wo man sagt, oh ja, da wird ein Einsatz reinpassen. Es gibt aber auch Leute, die das ganz untypisch machen, die während dem Studium nochmal ein Auslandssemester machen, die nach dem Studium was machen, von der Arbeit mal pausieren und da nochmal einen Einsatz machen, zu überlegen, was sind denn meine Umstände, passen die gerade oder kann ich sie gut anpassen, um einen Einsatz zu machen. Und dann auch sprech mit Leuten, das sage ich den Leuten, die bei uns kommen, immer wieder, frag deine Familie, frag deine Leute, nicht, dass die alle Ja sagen müssen, sonst gehst du nicht, aber frag die, was denn die denken, welche Einsatzart könnte was für dich sein, was werden was für dich, wo vielleicht an der Region oder welches Anliegen könnte dich weiterbringen das hilft dir, darüber nachzudenken, um dann zu sagen, okay, jetzt will ich konkret diese Schritte gehen. Das kann parallel sein zu den konkreten Schritten, das anzugehen, sollte aber sicher nicht später anfangen, sondern wenn, dann vorher, um einen guten und passenden Einsatz zu finden oder überhaupt diesen Schritt zu gehen. Dann jetzt, Jonathan, was ist denn wichtig zu beachten, wenn ich gehe, was muss ich da alles beachten und wissen?
Ja, was ist wichtig zu beachten? Wer kann denn überhaupt gehen? Jugendmissionskonferenz, was ist denn Jugend? Wer gehört denn da dazu? Konkret sind die meisten Leute, die einen solchen Kurzeinsatz machen, zwischen 3 und 18 Monaten, kommen direkt vom Abi oder von einer anderen Schulart. Manche kommen von der Ausbildung, manche haben studiert oder nutzen irgendwie so einen Übergang nochmal. Es gibt auch die Möglichkeit, später nochmal so einen Kurzeinsatz zu machen. Welche Möglichkeiten es da gibt, da ist es gut und wichtig, nochmal drüber ins Gespräch zu kommen mit den entsprechenden Organisationen, die ihr dann auch unten habt. aber das ist einfach dieses, an solchen Übergängen finden meistens solche Kurzeinsätze statt. Dann, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sich einzusetzen? Wir haben jetzt einige verschiedene gesehen, also teilweise auch kombiniert, praktische Tätigkeiten. Es gibt Einsatzstellen, die ganz konkret praktisch ausgerichtet sind, handwerklich, technisch. Dann gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, pädagogisch sich einzusetzen, in der Schule, in einem Kinderheim mitzuarbeiten, irgendwo mit Menschen, mit sozial benachteiligten Menschen, sozialdiakonische Arbeit zu leisten. Es gibt die Möglichkeit, sich administrativ mit einzubringen, in einer Organisation irgendwo mitzuhelfen, Veranstaltungen zu planen. Es gibt ja hauswirtschaftliche Mitarbeit, mitzukochen, irgendwie auch Zimmerpflege an verschiedenen Stellen. Es gibt ein ganz breites Feld von Einsatzmöglichkeiten und die Organisationen, die ihr unten findet, die haben da meistens auch einen guten Überblick und da könnt ihr einfach ins Gespräch kommen und auch nach Stellen suchen, die auch euren Begabungen entsprechen. Ja, Kurzeinsatz, hier waren noch Bilder. So, was du darüber wissen solltest, wann und wie lange, also wann die meisten starten tatsächlich, die meisten Einsätze starten im Sommer. Warum? Weil die meisten Schulabschlüsse auch im Sommer stattfinden, so im Frühsommer. Das heißt, dass da ein möglichst nahtloser Übergang stattfinden kann. Wenn es irgendwie der Bedarf ist oder ihr sagt, mein Studium endet im April und ich würde gerne direkt danach einen Einsatz machen, dann kommt ins Gespräch mit uns oder mit den anderen. Und dann geht dieser Einsatz 3 bis 18 Monate, also je nach Einsatzstelle, je nach Ort, je nach Organisation. Aber so die meisten Einsätze bewegen sich so in diesem Jahresrhythmus. Das heißt, wenn man im Sommer startet, ist man im darauffolgenden Sommer auch mit dem Einsatz fertig. Und da ist dann auch die Möglichkeit, relativ nahtlos wieder an einer anderen Stelle weiterzumachen, einzusteigen. Ja, was sind Voraussetzungen? Zum einen muss man 18 Jahre alt sein bei der Ausreise. Das heißt, nicht unbedingt während der Vorbereitungszeit, aber bei der Ausreise. Und die Seminare kann man schon vorher besuchen. Die meisten Organisationen bieten auch Seminare zur Vorbereitung an. Und dann gibt es verschiedene Einsatzarten. Es gibt sogenannte privatrechtlich geregelte Einsätze, die sind rein spendenfinanziert. Und da gibt es an manchen Stellen einfach eine höhere Flexibilität, unter anderem beim Alter. Und dann gibt es eben staatlich geförderte Einsätze, IJFD, FSJ, Weltwärtseinsätze, anderer Dienst im Ausland. Das sind so Begrifflichkeiten, die sind vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet, auf der Suche nach einem Einsatz. Das sind verschiedene staatliche Programme, wo eine teilstaatliche Förderung dazugehört, damit aber auch einige Regeln dazugehören und die betreffen unter anderem auch dieses Maximalalter. Also es gibt Einsatzarten, in denen man nicht älter sein darf als 26 Jahre bei der Ausreise oder 28 Jahre, aber diese privatrechtlich geregelten, da ist man als Organisation sehr frei, da auch jedes Alter nochmal mitzunehmen. Ein weiterer Punkt ist, jede Organisation, jede Entsendeorganisation hat ein Leitbild, arbeitet nach einer bestimmten Weise, hat bestimmte Ziele. Und das ist wichtig, auch jetzt heute, wenn ihr auf der Suche seid, euch diese da zu fragen und da auch zu gucken, was treibt die an, was bewegt die, was ist deren Ansatz, weil mit dem werdet ihr, wenn ihr einen Einsatz macht, ein Jahr lang zu tun haben und mit dem Leitbild oder dieser Arbeitsweise solltet ihr euch auch identifizieren können. Dann ist es gut und wertvoll und auch wichtig, bereits jetzt Erfahrungen in der Mitarbeit zu sammeln. Also in Kinder- und Jugendarbeit irgendwie mitzuarbeiten, tätig zu sein, dort Erfahrungen zu sammeln, die dann auch im Einsatz wirklich zum Tragen kommen und wo ihr dort auch auf eure Erfahrungen zurückgreifen könnt. Flexibilität ist natürlich immer wichtig. Wir haben es schon gehört, je nachdem, welche Kultur, in welche Kultur man reinkommt, ist Flexibilität eine der wichtigsten Eigenschaften. Flexibilität ist aber immer auch wichtig, indem dass Einsatzstellen, die Arbeit vor Ort, dass die sich auch ein bisschen anders entwickeln kann, dass eigentlich Lehrer sein dasteht, aber es gibt noch mehr Aufgaben. Und dann kann ich flexibel sein und mich in diese Aufgaben mit hineingeben oder eben nicht flexibel und sagen, ich bin nur als Lehrer hier. Da ist Flexibilität aber eine sehr wichtige und gute Voraussetzung. Dann Dienstbereitschaft. Es geht hier um einen freiwilligen Dienst, das heißt, anderen Menschen zu dienen. Das sollte der Ansatz sein, das sollte auch der Wunsch sein, in dieser Zeit sich ganz bewusst hineinzugeben und zu sagen, ich diene anderen Menschen, auch wenn mich das mehr kostet. Dann die Bereitschaft, sich kulturell anzupassen, auch da sich auf andere Lebensweisen einzulassen. Das ist immer wichtig, ob es nach Spanien geht, ob es in die Niederlande geht, ob es nach Namibia geht oder irgendwo nach Südamerika, Brasilien oder sonstiges. Es gibt in jedem Land, in jeder neuen Umgebung gibt es die Herausforderung, sich auf Kulturen, auf Menschen einzulassen, und da sollte eine Bereitschaft da sein. Dann ein wichtiger Punkt, Gesundheit. Vorher, Julie hat es angesprochen, mit Lebensmittelunverträglichkeit. Da muss man einfach an manchen Stellen prüfen, ist es möglich, mit so einer Einschränkung dann auch einen Einsatz zu machen. Aber also Gesundheit ist einfach auch ein Punkt, der eventuell den Radius etwas einschränkt. Hier hat es jetzt sehr gut geklappt. Es kann auch an anderen Stellen sehr gut klappen, aber da ist es einfach auch wichtig, drauf zu achten. Dann ist in den meisten Ländern ist man herausgefordert, auch eine andere Sprache zu sprechen, eventuell eine Sprache, die man in der Schule schon gelernt hat. Da ist es gut, die nochmal aufzufrischen oder da dran zu bleiben. An manchen Stellen wird man vielleicht auch andere Sprachen sprechen. Auch da sich darauf einzulassen, schon im Voraus sich drum zu kümmern, die Sprache ein bisschen kennenzulernen und dann auch mit der Sendeorganisation zu gucken, wie kann ich da meine Sprachkenntnisse ausweiten, so dass es auch gut klappt. Und dann das Thema Spenden. Alle Organisationen, die da unten sind, finanzieren sich zum großen Teil aus Spenden. Und das betrifft natürlich auch Einsätze. Und es ist wichtig, das schon im Voraus zu wissen, der Einsatz, der kostet Geld, der ist nicht kostenfrei. Es gibt unterschiedliche Arten, mit diesen Kosten umzugehen, aber es geht immer darum, auch Spenden für diesen Einsatz zusammenzubekommen. Und an der Stelle jetzt schon mal einfach für alle, die sagen, das wäre interessant, so einen Einsatz zu machen, jetzt schon mal drüber nachzudenken, wer könnte denn zu so einem Spenderkreis gehören? Wer könnte denn so einen Einsatz auch mit unterstützen? Meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde. Und wie gehe ich daran? Wie informiere ich diesen Spenderkreis über meine Pläne, über diesen Einsatz? Und wie kann ich die auch immer wieder drüber informieren, wie mein Einsatz läuft und dass auch die wissen, wo das Geld hingespendet wird und zu welchem Zweck? Wir erleben es immer wieder, dass Gott versorgt und dass Gott auch diese Spenden aus irgendwelchen Mitteln generiert. Und trotzdem ist es gut, sich da im Voraus Gedanken drüber zu machen, dass dieser Einsatz auch Geld kostet. Unabhängig vom Land und unabhängig davon, wann es losgeht, kann es empfehlenswert sein, sich jetzt schon mal um zwei Dinge zu kümmern. Zum einen Reisepass zu beantragen, wenn man noch keinen hat. Das ist in den meisten Ländern Voraussetzung, einreisen zu dürfen. Und zum anderen sich schon mal um das Thema Impfungen zu kümmern. Also vielleicht Impfungen auffrischen. Da ist es an manchen Stellen, je nach Einsatzland, auch gut, noch ein bisschen zu warten mit der einen oder anderen Impfung. Aber so Standardimpfungen auffrischen lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das sind Voraussetzungen. Und wann bewerben? Ich sag mal jetzt bewerben, wenn es um einen Einsatz mit Start noch dieses Jahr geht. Also Sommer 2019, das ist jetzt die heiße Bewerberphase. Manche Stellen sind schon weg, sind schon verteilt. Also wenn ihr Interesse habt, 2019 noch einen Einsatz zu starten, dann jetzt bewerben. Und ansonsten, wenn ihr nächstes Jahr oder übernächstes Jahr einen Einsatz starten wollt, einfach circa ein Jahr vor Einsatzbeginn die Bewerbung losschicken oder sich informieren. Weitere Infos gibt es unten bei den Organisationen direkt. Da könnt ihr mit den Leuten ins Gespräch kommen, auch mit uns ins Gespräch kommen. Oder natürlich dieses allwissende Internet, das gibt auch sehr viel her. Trotzdem ist es manchmal vorzuziehen, den persönlichen Kontakt zu suchen. Und da habt ihr heute die Chance, alles gesammelt am Stück zu kriegen.
Dankeschön, Jonathan, für diesen Infoblog. So, jetzt haben wir noch die Stefanie. Komm mal nach vorne. Schön, dass du auch da bist und uns einen Eindruck geben willst von deinem Einsatz. Stefanie, wo warst du? Was hast du dort gemacht? Was waren deine Aufgaben und mit wem warst du draußen?
Okay, jetzt gucke ich mal kurz. Das noch hinzu. Ja. Genau, ich bin Stefanie. Ich war mit Indi Camino in Bolivien. Ich war die Hälfte der Zeit im Zentrum von Bolivien, in Cochabamba, und die andere Hälfte der Zeit war ich im Norden. Das war so im Urwaldgebiet, und da war ich auf der Missionsstation von Indi Camino. Und dann, genau, das war jetzt eher in Riberalta, das war im Norden, im Urwaldgebiet. Das ist jetzt so eine Einkaufsstraße. Fand ich immer sehr spannend, dieser Unterschied zwischen Deutschland und Bolivien, ja, dass diese Einfachheit, dass man diesen Luxus nicht braucht und trotzdem glücklich ist. Und ich fand es immer sehr spannend, mit den Motorrädern da zu fahren. Genau, und dann habe ich noch ein anderes Bild mitgebracht von zwei anderen FSJlerinnen, mit denen ich zusammen dort war. Für mich war das auch so ein bisschen wie für Jasmin. Wir waren da nicht als Zwillinge, sondern eher als Drillinge. Wir wurden sozusagen oft die drei Musketiere genannt, also wir sind oft nur zu dritt aufgetreten. Deshalb sind die auch total wichtig für mich und für dieses FSJ gewesen. Genau, meine Hauptaufgabe war es, mit den Kindern, mit den Missionarskindern, die Schule zu machen. Ich habe mit der Jüngsten, mit der Jolien, habe ich mit dem Material von der Deutschen Fernschule, habe ich ihr alle möglichen Fächer beigebracht. War sehr schön und echt bereichernd auch, weil ich für mich nochmal viel lernen konnte, und genau.
Missionarskind, Kinder zu unterrichten, ist jetzt eine Aufgabe, die wir jetzt noch nicht hatten. Wie war das genau das, was du wolltest, oder war das halt eine der Aufgaben und die hat sich dann rauskristallisiert, oder hast du dich darauf gefreut, oder war das was ganz Neues für dich?
Also als ich nach Bolivien wollte, hatte ich eigentlich erst gedacht, oder es wurde mir auch so vermittelt, gab da ein paar spontane Änderungen, dass ich auch bei dem Bibelkurs, der für die Indianer eigentlich stattfindet dort auf der Missionsstation, die Kinder unterrichten dürfte, die Indianerkinder. Und als ich dann ankam, war das dann doch nicht so möglich und ich war im ersten Moment etwas enttäuscht. Muss aber sagen, mir hat es total viel Spaß gemacht, mit den Missionarskindern den Unterricht zu machen. Wir haben dann auch später, wenn die Eltern auf irgendeiner Stammesreise waren, so 2 bis 3 Wochen, waren wir dann auch bei den Kindern, haben auf die Kinder aufgepasst, haben sozusagen Eltern gespielt, und wir haben dadurch eine ganz, ganz enge Beziehung zu denen aufgebaut, und das fand ich super schön. Und deswegen, im Nachhinein hat mir das dann auch nichts ausgemacht sozusagen. Und später in Cochabamba dann auch nochmal durfte ich in verschiedenen Kinderheimen dann noch mitarbeiten. Und dadurch habe ich dann auch noch andere Sachen gemacht, was ich auch sehr schön fand.
Was waren für dich eine große Herausforderung oder zwei große Herausforderungen, wo du sagst, in dieser Zeit, das hat mich besonders Kraft gekostet, hat mich Überwindung gekostet oder war einfach schwierig für mich, je nachdem?
Also zum einen war eine große Herausforderung, dass es innerhalb der Missionsstation ein paar Probleme gab. Wir wurden dann auch so ein bisschen mit reingezogen. Und das war für uns sehr schwierig. Ich hatte, bevor ich nach Bolivien kam, so dieses Idealbild für Missionaren, die keine Fehler machen und perfekt sind. Und dann war ich so ein bisschen vor den Kopf geschlagen und leicht verstört, muss ich sagen. Und habe dann einfach festgestellt, Missionare sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Und sie haben ihre Fehler, haben ihre Schwächen. Habe dann auch gesehen, wenn man den Weg mit Gott geht und sich mit Jesus leiten lässt, dann kann auch was ganz, ganz Wunderschönes draus entstehen. Und genau, und ich habe auch festgestellt, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die, ja, die sich auch von Gott leiten lassen, und ja, dann kommt man da gut durch.
Jetzt bist du ja nicht ganz frisch zurückgekommen, sondern schon eine Weile wieder hier. Zurückblickend, was ist denn von diesem Einsatz für dich geblieben? Was hast du dir beibehalten können? Was hat dich verändert, wo du sagst, es ist heute noch gültig für mich? Oder vielleicht auch, was kannst du, wenn du sagen kannst, vor Ort, was hat sich da verändert durch deine Mitarbeit?
Also bleiben tut ganz viel. Im ersten Moment ist mir gar nicht so viel eingefallen, und als ich dann drüber nachgedacht habe, ist mir schon noch mehr eingefallen. Zum einen ist für mich die Liebe zu Südamerika, zu der südamerikanischen Kultur geblieben, zu den Personen dort. Ich war dann auch noch mal ein halbes Jahr in Argentinien später als für mein Praxissemester. Ich studiere Soziale Arbeit und habe mein Praxissemester in Argentinien gemacht mit Chance More. Die haben unten auch nochmal einen Stand, falls ihr da vorbeigucken möchtet. Genau, dann zum anderen habe ich viel über mich gelernt, viel über Gott, sehr viel erfahren. Also eine Sache, die ich über mich gelernt hatte oder die ich dann dort verstanden hatte, war zum Beispiel, fand ich das ganz schlimm, wenn ich in großen Gruppen bin, dann fühle ich mich da oft nicht wohl, weil ich eigentlich eher eine schüchterne Person bin. Und das fand ich früher ja immer ganz schlimm, und man hat mich auch immer so der Ruhepol genannt, oder der Satz zum Beispiel, stille Wasser sind tief, habe ich schon tausendmal in meinem Leben gehört, das fand ich immer ganz, ganz schrecklich früher. Und dort, durch viel Bibellesen und auch einige Dinge, die ich erfahren habe, habe ich festgestellt, wenn ich Gottes Werkzeug sein möchte, muss ich nicht, keine Ahnung, jetzt im Mittelpunkt stehen und irgendwie, weiß auch nicht, so das große Ding machen. Und dadurch, dass ich auch soziale Arbeit studieren möchte, habe ich dann auch festgestellt, es gibt auch viele Menschen, die das brauchen, die diesen Ruhepol brauchen und für die das genau das Richtige ist. Und wer bin ich dann zu sagen, hey, ich möchte es eigentlich, Gott, du hast mich falsch gemacht. Genau, das habe ich dort gelernt. Und das bleibt für mich bis heute jetzt noch, und ich kann davon immer noch zehren.
Cool, dass Gott dich in deiner Art, wie er dich gemacht hat, brauchen kann und benutzen kann. Schön. Stephanie, super, vielen Dank für dein Berichten, dass du da warst. Jetzt dürfen wir noch mal kurz klatschen, damit es fair ist, bevor ich die anderen nach vorne hole. Wir sind fast am Ende, aber jetzt bitte ich euch vier noch mal hier nach vorne, dass noch mal alle da sind. Und noch mal hätte ich euch ganz so zum Abschluss noch mal allen die gleiche Frage gestellt, wo ihr in ein, zwei Stichworten noch mal antworten könnt. Bei Stephanie habe ich es jetzt schon ein bisschen erwähnt. Was bleibt denn von diesem Einsatz? Was war denn das, wo ihr sagt, das ist für mich der bleibende Eindruck? Im Rückblick auf meinen Einsatz vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, das ist für mich geblieben. Deshalb war der Einsatz für mich wertvoll. Das ist das, was ich nicht verlieren möchte. Wir können einfach gerade so der Reihe nach durchgehen.
Ja, also für mich ist es den Gott, den ich dort erlebt habe, dass der immer noch der gleiche ist und immer noch genauso wirkt, wie er in Namibia gewirkt hat. Und das zu wissen, das ist einfach echt ganz, ganz toll.
Bei mir war es der Punkt, einfach neue Dinge mit Jesus zu wagen und auch neue Wege, die man sich am Anfang vielleicht gar nicht vorstellen konnte, sich, ja, da Gott einfach genug zu vertrauen, dass er das in der Hand hat.
Bei mir war es auch, Gott mehr kennenlernen, und zwar, ja, ich gehe wohin, wo alles neu ist, wo ich nichts kannte, und da habe ich mich an Gott festgehalten und habe ihnen allen ja, vertrauen wollen und auch vertrauen dürfen, und dadurch habe ich ihn ganz neu kennengelernt, und das bleibt auch jetzt in der Zeit, würde ich sagen, absolut, ja.
Ja, für mich ist es auch so, einfach Gott kennenzulernen in der Zeit und zu sehen, dass er einen durchträgt und dass er einen Plan für einen hat.
Ja, bei mir war das auch so, dass ich einfach auf Gott vertrauen kann und wie wichtig auch einfach Gebet ist und dass ich vielleicht manchmal einfach viel zu wenig auf Gott vertraue, und da ist mir einfach noch bewusst geworden, dass ich einfach Gott mein Leben in seine Hände legen kann.
Cool, das sind große Erfahrungen, die ihr so in einem Satz zusammenfasst, die man nicht einfach nur machen kann, wenn man es mal hört, sondern die man erleben muss. Von daher freue ich mich für euch, dass ihr die Erfahrung gemacht habt. Wünsche mir, dass sich manche von euch diese Erfahrung auch machen, oder natürlich auch in dem, was ihr anderen berichtet habt, bekommt man auch eine Motivation und eine Stärke nochmal von dem, was man hört. Von daher vielen Dank für euer Berichten, euer Einblick geben, auch wenn es kurz war, in euren Einsatz mit schönen Zeiten, mit herausfordernden, mit unterschiedlichen Aufgaben. Vielen Dank, dass wir da einen Einblick bekommen haben davon. Vielen Dank, dass du da warst bei dem Seminar hier. Ich hoffe, es waren ein paar herausfordernde oder ermutigende Punkte dabei, vielleicht ein paar informative, wenn es für dich dran war. Danke dir fürs Kommen, danke dir, Jonathan, nochmal für deinen Impuls und deine Informationen. Wie schon erwähnt, unten in der Missionsausstellung gibt es ganz viele Organisationen, die Einsätze anbieten. Von daher schaut doch nochmal vorbei, wenn es für euch interessant wird. Oder auch, wenn es für euch Leute gibt, wo ihr sagt, denen möchte ich das empfehlen, nehmt es einfach mit. Junge Menschen brauchen auch Ermutigung oder Herausforderungen. Von daher sagt es auch anderen weiter und sagt, hey, wäre das nicht was für dich? Ich mal ganz viele, die zu uns kommen, die haben das natürlich selber entschieden, aber irgendwo kamen Impulse her von Gemeindemitarbeitern, von der Familie, zu sagen, hey, überleg dir das mal, denk mal drüber nach. Und wenn da 1, 2, 3 Leute das jemand sagen, dann ist die Überlegung viel schneller da, wie einfach nur selber, will ich oder will ich nicht. Und es hat ja auch eine Frage von, trauen mir Leute das zu, will mich eine Gemeinde auch aussenden, oder sind sie einfach nur froh, wenn ich nicht weggehe? Von daher nutzt diese Chance, Leuten, wo ihr denkt, denen würde es gut tun, das zu ermutigen, die dazu zu ermutigen und das zu ermöglichen bei einem unserer Missionsorganisationen, die da sind. Vielen Dank für euer Kommen. Einen guten Tag noch. Als letzte Info noch, lasst bitte die Hefte liegen vom Singen. Wir haben jetzt nichts gesungen. Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse. Aber in der nächsten Einheit wird nochmal gesungen. Von daher lasst die einfach liegen für die dritte Einheit nachher. Und jetzt eine gute Pause. Gott mit euch.